Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft. Der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über Industrial AI. Ganz konkret über KI-Anwendungsfälle aus der Fabrikpraxis. Wir reden zum Beispiel über proaktive Qualitätskontrollen, über autonome Transporte, aber auch über die Frage, wie man Betriebsmittel mit KI-Agenten entstören kann. Am Ende ist die spannende Frage vor allem, wie bringen wir Produktivität und Sicherheit mit KI gleichermaßen zusammen und werden am Ende auch darüber reden, was für ein Potenzial von AGI, also der allgemeinen künstlichen Intelligenz, für die Fabrik ausgeht. Über all diese Themen rede ich heute mit Dr. Nils Jassen. Er ist seit 2021 CTO der SIG AG. Er verantwortet im Vorstand den Ressortbereich Technology und Solutions. Er ist seit 2017 im Unternehmen und seit 2018 Mitglied der Geschäftsleitung. SIG AG kennen, glaube ich, die meisten. Es ist ein Technologieunternehmen im Bereich Sensorik und Automatisierung und bekannt unter anderem für die Sicherheitssensoren, die, glaube ich, in jeder Fabrik zu finden sind. Wenn wir nochmal auf die Karriere von Herrn Jassen schauen, dann ist er in verschiedenen Unternehmen unterwegs gewesen, unter anderem bei Bosch oder bei Träger im Bereich R&D. Er ist promovierter Physiker im Bereich Quantenoptik. Und wenn man seinen roten Faden zusammenfassen möchte, dann ist es das Thema Sensorik und Innovation und passt perfekt zur heutigen Episode. Guten Tag, Herr Dr. Jassen. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Herwig, ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Zum Start interessiert mich sehr Ihre Sicht auf das Thema Industrial AI. Wo stehen wir da in den Fabrikenstand heute? Was nehmen Sie da wahr?
Ich nehme wahr, eine wahnsinnig hohe Dynamik zu dem Thema künstliche Intelligenz, KI. KI ist in aller Munde und KI schreitet mit einer unglaublichen Dynamik voran. Mit Geschwindigkeiten, die wir bisher von so Technologien eigentlich gar nicht kennen. Und das macht diese Zeiten besonders spannend. Und die Kunst ist natürlich zu schauen, was bringt mir KI auch wirklich in meiner Fabrik, in meiner Fertigung, in meiner Logistik? Wo ist der echte Nutzen hinter? Und was kann die Technologie auch? Und wo sind die Grenzen? Also insofern super spannend. Ich glaube, fast alle Firmen beschäftigen sich mit KI, entweder für ihr Angebot oder in der eigenen Produktion.
Ja. Kann ich nur unterstreichen. Gleichzeitig ist ja die spannende Frage, wie weit ist das schon in der Fabrik angekommen?
Interessanterweise ist ja die KI schon sehr, sehr, sehr lange da. 1957 war so die Geburtsstunde. Dann gab es ein paar Ansätze. Es gab so einen ersten Chatbot in den, ich glaube, 60ern. Und immer wieder Versuche, KI auch vorwärts zu bringen, die Technologie weiterzuentwickeln. Es gab den langen KI-Winter. Und diese deskriptive KI, die Muster sehr gut erkennen kann, gibt's schon lange. Aber irgendwie seit 2017, würde ich sagen, gibt's eine neue Dynamik. Durchbrüche in der Forschung und viel Geld in Unternehmen führen dazu, dass eben jetzt die Dynamik neu ist, dass auch neue Ansätze kommen. Generative KI wirklich im Kommen seit 2022, seit dem OpenAI-Moment. Ja, seitdem ist es echt turbulent. Und viele Firmen haben angefangen zu experimentieren. Ich glaube, der Ansatz war, mit einem Chatbot mal zu probieren, was kann denn so ein Modell, insbesondere so ein generatives KI-Modell, was kann so ein Large Language Model, so ein ChatGPT? Und viele haben experimentiert. Und das macht man eine Zeit lang und irgendwann kommt die Frage, ja, was bringt denn das jetzt wirklich und wo sind die Grenzen? Ich würde sagen, viele nutzen Chatbots, das ist nichts Neues mehr. Aber die Kunst ist jetzt wirklich, die spezifischen Use Cases in einer Fabrik zum Beispiel, in einer Produktion umzusetzen und genau zu überlegen, wo hilft mir denn KI, produktiver zu werden, schneller zu werden, bessere Qualität in der Produktion zu erreichen und wo hilft sie nicht? Ja? Wo ist auch ein Mensch immer noch viel besser als die KI? Und ich würde sagen, viele Firmen sind in einer Pilotphase. Es gibt vielleicht einige Anwendungen, die auch schon skalieren, aber ich würde sagen, Pilotphase, da sind wir gerade in der Produktion so, was ich von unseren Kunden auch wahrnehme.
Ja, also ich glaube auch alle größeren produzierenden Unternehmen beschäftigen sich schon konkret auch mit dem Thema KI in der Produktion, wenn es nicht vielleicht auch schon zum Beispiel im Bereich Qualität erste auch Use Cases gibt, die in der Praxis genutzt werden. Wir wollen ja das wirklich heute praxisnah machen, deswegen gehen wir direkt rein. Wo nutzt denn SICK in den eigenen Fabriken heute schon KI?
Ja, wir haben in unserer eigenen Fabrik zum Beispiel das Thema Qualitätskontrolle. Sagen, was ist denn da jetzt neu da und warum ist KI da so relevant? Ja, Qualitätskontrolle kann man zum Beispiel mit Kameras durchführen, optische Inspektion am Ende einer Linie, Lötstellen oder Klebestellen oder ähnliches. Und so eine Kamera zu programmieren in einem Betriebsmittel war früher unglaublich aufwendig. Man musste genau spezifizieren, wie so ein Bild aussehen soll. Man musste Muster erkennen in solchen Bildern. Und mittlerweile gibt es Kameras, die sind wahnsinnig leistungsfähig. Mit denen kann man Qualitätskontrolle machen auf einem ganz anderen Level. Ja, man kann sie mit wenigen Trainingsdaten, mit wenigen Samples wirklich, wirklich trainieren und ganz einfach nutzen. Und das liefert einfach ein ganz anderes Level.
Bevor wir da zu tief reingehen, möchte ich kurz reingrätschen. Ist super, wenn Sie schon in den Use Case reingehen. Das würde ich mir noch aufheben. Ich würde jetzt erstmal einen kleinen Überblick machen, was so Use Cases sind. Weil Qualitätskontrolle ist wahrscheinlich nicht das Einzige, wo SICK entsprechend unterwegs ist.
Nee, Qualitätskontrolle, genau, es ist ein Use Case. Eben wie gesagt mit Kameras, die setzen wir ein an verschiedenen Stellen. Wenn es darum geht, auch autonome Roboter einzusetzen, da haben wir vor einigen Jahren angefangen. Das sieht man auch in einigen unserer hochautomatisierten Fabriken und Standorte. Und auch hier sehen wir jetzt den nächsten Schritt, dass diese zum Beispiel autonomen Transportfahrzeuge in der Lage sind, ich würde sagen, das ist noch Pilotphase, aber wirklich auch dann Menschen zu erkennen. Ja? Also kann unterscheiden, da ist ein Ding oder ein Mensch. Und das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Information, um auch Logistikprozesse dann sicherer zu gestalten und gleichzeitig auch produktiv zu gestalten. Ja? Wenn ein Mensch da ist, muss eine Maschine anders reagieren, als wenn kein Mensch da ist. Und diese Erkennung ist was, wo wir einen großen Nutzen auch bei uns sehen. Das probieren wir gerade aus.
Sehr cool. Ja, das können wir auch gleich noch tiefer legen. Und gibt es noch einen weiteren Use Case, wo Sie sagen, das wäre auch noch wo SICK richtig gut ist und der auch im Einsatz in den eigenen Fabriken ist?
Ja, also Wissensmanagement in allen Dimensionen ist ein großes Feld. Also wie bekomme ich ganz schnell an das Wissen, was so eine Firma angehäuft hat, über viele Jahre? Es ist in irgendwelchen internen Datenbanken versteckt. Und wenn man diese Datenbanken jetzt anzapft, dann sieht man, man kann mit einem Chatbot auf Wissen, eigenes Wissen, unglaublich schnell zugreifen. Und das in allen Sprachen. Sprache ist nicht mehr entscheidend. Das ist wahnsinnig gut, um zum Beispiel auch für unsere Production Engineers, die sich um Betriebsmittel kümmern, wo sie technische Spezifikationen brauchen, wo sie Entstörungen durchführen müssen oder ähnliches. Die freuen sich, die lächeln, wenn sie schnell ihre Informationen bekommen und nicht stundenlang im eigenen Intranet suchen müssen.
Sehr cool. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch einen großen Mehrwert bietet. Vielen Dank für den Überblick. Ich würde jetzt genau diese drei Use Cases mal ein bisschen genauer anschauen und Sie haben ja vorhin schon losgelegt mit dem Thema Qualitätskontrolle. In der Tat ist es was, glaube ich, was so ein Use Case ist, mit dem viele mal anfangen, so das Thema Qualitätskontrolle. Aber was dann, glaube ich, auch viele merken, dass das gar nicht so einfach ist. Was würden Sie sagen, ist so die größte Herausforderung, wenn wir über Qualitätskontrollen mit KI in der Produktion reden?
Ja, Qualitätskontrolle muss halt im Idealfall zu 100% funktionieren. Und KI ist eine Technologie, die auf Wahrscheinlichkeiten basiert. So. Und die spannende Frage ist, habe ich ein KI-System, was robust genug ist, was zuverlässig genug ist, um eben die Aufgabe einer Qualitätskontrolle wirklich zuverlässig zu erfüllen? Und diese Robustheit, dieses Vertrauen, was ich ja auch haben möchte, ich möchte ja wirklich wissen, wenn ein Teil inspiziert wird, ist es gut oder ist es schlecht? Dieses Vertrauen, das merken wir ganz stark, das muss man sich erarbeiten. Da muss man mit solchen neuen Ansätzen auch Erfahrung sammeln, um auch die Grenzen zu verstehen. Das ist der eine große Punkt und da sehen wir bei uns auch in der eigenen Produktion einige probieren es aus und sind begeistert. Für andere Anwendungen reicht es noch nicht. Aber genau das rauszufinden, wo kann ich so eine Kamera einsetzen? Wo kann ich KI-basierte Systeme nutzen und wo liefern sie einfach einen absoluten Mehrwert, der vorher nicht so da war. Das ist wirklich die Reise. Und auch in Betriebnahme von solchen Betriebsmitteln sehen wir, dass es deutlich einfacher wird mit KI. Ich hatte eben schon die Trainingsdaten, das Trainieren von solchen Systemen angesprochen. Man braucht einfach nur eine bestimmte Anzahl von Referenzbildern. In manchen Use Cases sind es vielleicht nur 10 Bilder Gutteile, 10 Bilder Schlechtteile. Der KI findet das richtige Muster und kann dann eine Entscheidung treffen oder eine Klassifikation durchführen. Gutteil, Schlechtteil. Und das ist ja schon ein ganz neues Level im Vergleich zu dem, was wir so früher gesehen haben.
Ja, weil das ist das, was ich auch bei ganz vielen schon gehört habe, ne, dass das so das große Problem ist bei der Qualitätskontrolle, dass man halt wenig Schlechtteilbilder im besten Fall hat, ja, weil halt die Fehler selten auftreten und dann halt die KI nur ganz schwer trainiert werden kann, weil man halt eben wenig Bildmaterial hat. Aber das heißt, heute braucht man gar nicht mehr so viel Bildmaterial, um das Training dann zu machen. Woran liegt das? Wird das Training anders gemacht oder ist die KI einfach intelligenter?
Ja, es hat sich ja einiges getan in der Entwicklung der Technologie auch. Also einmal sind die Chips leistungsfähiger geworden. Sie haben schon KI-Beschleunigung mit eingebaut auf der Hardware-Ebene. Damit kann ich ganz andere KI-Modelle auf diesen Systemen laufen lassen. Gleichzeitig gibt es eine wahnsinnig schnelle Entwicklung mit neuen Ansätzen bei den Modellen, bei Bildverarbeitungsmodellen zum Beispiel. Die bringen auch ein neues Performance-Level. Und schlussendlich natürlich habe ich gute Trainingsdaten, haben Sie auch schon angesprochen. Darum geht es dann nachher. Und die bekomme ich dann, wenn ich nah an der Anwendung dran bin, wenn ich wirklich an der Quelle sitze, wenn ich die Daten da habe. Und diese Kombination macht das aus meiner Sicht. Die braucht man, um wirklich eine gute Lösung zu finden. Ja. Genau, und man kann das Ganze noch weiter treiben. Also das hört sich ja an wie so ein sehr klassischer Ansatz. Endprüfung, da ist eine Kamera, die schaut, ob ein Teil gut oder schlecht ist. Ich trainiere die Kamera über viele Betriebsstunden und meine Bildqualität wird immer besser, mein Modell wird immer besser und dann habe ich mich optimiert. So, und jetzt kann man den nächsten Schritt machen, sagen, na gut, warum soll ich das denn in der Qualitätskontrolle am Ende machen? Ich kann es doch während eines Prozessschrittes tun. Und da gibt es bei uns, wir haben einige manuelle Prozesse, auch einen tollen Use Case, wo eben eine Kamera beim manuellen Löten von Spezialbauelementen hilft, ja, und einem Werker dann wirklich sagt, okay, grün ist, dann darfst du den Lötkolben wegnehmen. Wenn es gelb ist oder rot ist, dann stimmt irgendwas mit der Lötstelle nicht. Und das ist natürlich ein Instant Feedback, eine sofortige Rückmeldung. Und das ist auch ein neues Level, was man nutzen kann. Das heißt, man kann auch viel früher Ausschuss qualifizieren oder optimieren und das ist natürlich super Schritt, um dann produktiver zu werden, um Effizienz in Produktionslinien auch zu erhöhen.
Perfekt. Also finde ich stark, dass einerseits inline quasi die Qualitätskontrolle im Prozess stattfindet und dann auch bei manuellen Prozessen. Ich glaube, das ist ja auch was nochmal deutlich schwieriger ist, weil man meistens nicht so viele Daten hat und auch der Prozess selber ja auch nie immer exakt gleich durchgeführt wird.
Genau, und da sammeln wir gerade gute Erfahrungen mit einer KI-basierten Kamera und wir haben da dafür auch sogar einen Preis gewonnen. Das hat natürlich die Mannschaft sehr gefreut und das zeigt einfach, was dann möglich ist, wenn man ein bisschen wagt, auch neue Ansätze zu denken. Und natürlich gibt es da einige Herausforderungen technisch auch, bis man das wirklich stabil hat, bis das wirklich ein normales, ich sag mal, Betriebsmittel ist, was man multiplizieren kann. Da muss man noch einen Schritt gehen. Aber man muss starten, man muss experimentieren, ausprobieren, Feedback sammeln, live in der Produktion. Das ist das Allerbeste, was man mit KI machen kann.
Sehr gut. Als letzte Frage noch zum Thema proaktive Qualitätskontrolle wäre für mich so die Frage, ist es klassisch dann eine Bildkamera mit einfach einem ganz normalen Foto in Anführungszeichen oder Videostream oder reden wir hier von 3D-Kameras? Wo würden Sie sagen, wo ist da der Fokus oder vielleicht auch der Trend aktuell?
Beides. Also 2D-Kameras, normale 2D-Kameras in verschiedenen Leistungsklassen. Ist beeindruckend, wie viel man aus ganz normalen 2D-Kameras rausholen kann mit einem richtigen KI-Modell. Man kann das dann berechnen, entweder auf der Kamera, da haben wir einige Lösungen oder auch dann auf einer Edge, auf einer Compute-Plattform. Es ist relativ flexibel, aber es ist schon beeindruckend, was man wirklich dann auch mit einfachen Kameras rausholen kann. Die nächste Stufe, 3D-Kameras, auch das ist spannend, wo ich das Gleiche machen kann. Ja, ich kann zum Beispiel bestückte PCBAs anschauen, ein Tiefenprofil aufnehmen mit einer 3D-Kamera und auch hier kann ich genau das Gleiche machen. Eine Mustererkennung, sagen, was sind Gutteile. Ich kann damit genau das Gleiche machen in der Qualitätskontrolle, auch in 3D. Die Anzahl der Daten und die Datenqualität ist natürlich auch immer wieder wichtig und die Menge an Daten ist natürlich höher, aber mittlerweile gibt es auch Lösungen und wir bieten unseren Kunden auch, und das ist das Schöne, auch solche Lösungen an, die wir selbst ausprobieren können in der Produktion. Und da sehen wir jetzt, dass da großes Interesse ist.
Sehr gut. Vielen Dank für den Einblick zum Thema Qualitätskontrolle. Jetzt hatten Sie als zweiten Use Case noch benannt, das ganze Thema autonome Transporte. Ich meine, AMRs sind jetzt ja auch schon länger ein Trend, der sich auch immer mehr in den Fabriken zeigt. Also autonome Transportroboter, wenn man es übersetzen möchte. Wie sehen Sie das? Was können die schon heute? Und wo sehen Sie vielleicht aber auch noch Grenzen? Jetzt über KI reden im Speziellen.
Ja, also was man ja heute kaufen kann, ist autonome, also AMRs in verschiedenen Größen und Formen und die in vielen Produktionen auch schon bestimmte Strecken zurücklegen und in der Regel auch Logistikaufgaben wahrnehmen. Neben den Förderbändern, die es ja natürlich auch noch gibt, muss man den Anwendungsfall anschauen. Was sie alle brauchen, ist, wenn sie mit Menschen zusammenarbeiten, eine Sicherheitsfunktion. Ja, sie sollen auf keinen Fall Menschen gefährden. Und diese Sicherheitsfunktion, funktionale Sicherheit, die muss für so ein Fahrzeug gewährleistet sein. Und dazu braucht man auch ein System, was dort die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Und das ist erstmal ein klassischer Ansatz, den kann man kaufen. Die Systeme haben dann Radar oder Laserscanner oder Kameras. Aber die arbeiten noch nicht, Stand heute, in der Serie mit KI. Aber diese Safety-Funktionalitäten, die sind sehr deterministisch, ganz viel wenn, dann und sehr, sehr gut validiert. Und KI, hatte ich eben kurz erwähnt, ist ja wahrscheinlichkeitsgetrieben, ist probabilistisch. Und die spannende Frage ist natürlich, wie bringe ich das zusammen? Weil wenn so ein Sensor einen Mensch erkennen könnte, das wäre eine sehr, sehr wichtige Information. Dann könnte man sagen, na gut, wenn kein Mensch da ist, kann das Fahrzeug ganz schnell fahren. Und wenn ein Mensch da ist, muss es langsam fahren. Und das ist natürlich dann auch einmal eine neuartige Sicherheitsfunktion, gleichzeitig aber eine Produktivitätssteigerung. Und diese Kombination, die ist möglich mit KI. Und das ist, würde ich mal sagen, die nächste Stufe. Da stehen wir gerade auch in der Pilotphase, um das wirklich mal in den Produktionen auch live zu sehen und sich daran zu tasten, wie man solche neuen Sicherheitskonzepte, produktive Sicherheitskonzepte, wenn man so will, in produktiven Modus bringt.
Jetzt heute ist es ja bei AMRs schon so, dass die ja meistens auch KI on board haben oder zumindest mal das Thema Flottensteuerung mit KI läuft oder Navigation oder andere Aspekte. Aber technologisch ist das dann von dem Sicherheitsaspekt komplett getrennt. Ne? Das ist das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Wenn es da jetzt eine neue Generation geben wird, ist das dann auch technologisch integriert oder brauche ich dann ganz andere Technik? Wie denken Sie, was wird sich da in Zukunft tun?
Ja, was dort wichtig ist, es gibt ja Regulatorik, die man einhalten muss, um so funktionale Sicherheitssysteme in den Markt zu bringen, auch zu nutzen. Und dort gilt es eben, die KI-Aspekte auch zu berücksichtigen. Ja, also wie lasse ich ein KI-System, ein KI-AMR zu? Ja, wir sehen das gerade auch auf den Straßen. Dort wird mit selbstfahrenden Fahrzeugen probiert, einige sind schon live, Robotaxis und so weiter. Und da sieht man ja schon, dass es da schon noch einige Herausforderungen gibt. Die funktionieren alle mit Erkennung über KI, entweder mit Kameradaten oder mit anderen Sensoren. Und ja, was ist da sicher genug für so ein Fahrzeug? Wer haftet, wenn was passiert? All die Fragen müssen geklärt werden. Das erfordert eben auch regulatorisch, dass KI-Technologie dort Einzug findet und man dann die Ansätze einer, ich sag mal, klassischen funktionalen Sicherheit erweitert auf Ansätze, die eben auch KI zulassen, aber immer in einen sicheren Zustand kommen, aber unter bestimmten Voraussetzungen dann eben ist aber trotzdem erlauben, dass sie dann schneller fahren, wenn keine Person zum Beispiel da ist. Und das ist ein technologisch super spannendes Feld. Da tut sich auch einiges in verschiedenen Normungsbereichen, in der Machine Directive zum Beispiel, gibt es eine neue Version, wo das schon Schritt für Schritt auch berücksichtigt wird. Und das eröffnet eben ja, für Logistikanwendungen mit selbstfahrenden Fahrzeugen ganz neue Möglichkeiten, die in den nächsten Jahren dann auch aus meiner Sicht sich durchsetzen werden. Ja,
also das heißt andersrum,
optimieren, Produktivität gewinnen, gleichzeitig Sicherheit auch darstellen.
Ja, aber wenn ich es richtig verstehe, heißt es dann auch, wenn die Regulatorik sich da ändert, dass man dann auch die Sicherheitsfeatures komplett über KI und dann auch die gleiche Intelligenz quasi abbilden kann, gleiche Technologien dann im besten Fall.
Ja, komplett, das muss man herausfinden. Man muss eben dann ja auch Trainingsdaten und Ähnliches validieren und wirklich sicherstellen und muss den TÜV überzeugen, dass es ein funktional sicheres System ist. Und das ist ein ganz klar, das muss das gleiche Level haben wie das, was ich, die Ansätze, die ich heute fahre. Also aus meiner Sicht wird es wahrscheinlich erstmal Kombinationen geben. Der Vorteil ist, in Produktions- und Logistikumfeldern ist es in der Regel ein sehr kontrolliertes Umfeld. Das ist ganz anders als im Straßenverkehr, wo alles Mögliche passieren kann, wo sozusagen der Longtail von möglichen Szenarien riesig ist. Der ist in einem Produktionsumfeld, in der Logistikumgebung kleiner und deswegen glaube ich, wird es da auch kann man das kontrollierter machen, kann man das Schritt für Schritt machen, also eher evolutionär. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren mehr und mehr kommen.
Ja, danke für die Einschätzung. Als dritten Use Case hatten Sie noch über das Thema Wissensmanagement geredet, beziehungsweise gesagt, dass das auch ein großer Use Case ist. Wie kann ich zum Beispiel Instandhalter oder auch andere Mitarbeiter entsprechend unterstützen, auch mit Large Language Modeln? Wie kann das konkret ausschauen?
Ja, eine Firma hat unglaublich viel Wissen und es gibt ja über die Jahre auch Wissen, was sich in diversen Datenbanken angesammelt hat, teilweise auch in Köpfen von Menschen nach wie vor ist. Und an dieses Wissen ranzukommen, ich glaube, die Herausforderung haben viele größere Firmen. Und ja, das ist ja viel Text, ja, viel Buchstaben, viel Zahlen, viel Dokumente, die in Datenbanken strukturiert abgelegt sind. Und wir haben jetzt die Large Language Models, die sind extrem gut in der Verarbeitung von ja, Text, in der Mustererkennung von Text. Sie können, ich sage mal, alle Sprachen der Welt sprechen, wenn man so will. Und wenn ich eben die eigenen Dokumente mit einem KI-Modell, einem LLM-Modell zusammenbringe, bestimmte Guardrails auch setze, dann kann man wunderbar damit Wissensmanagement machen und man beschleunigt wirklich den Zugriff auf das Wissen um Faktoren, also ich würde sagen locker um Faktor 10 und das ist ja schon Wahnsinn. Das heißt, die Zeiten, ja, die Suchzeiten werden viel kürzer, ich kann das wirklich in ja, zum Beispiel produktive Fehlersuche für eine Maschine investieren, ich kann das für andere Tätigkeiten nutzen. Und das ist ein sehr konkreter Use Case, den wir mittlerweile auch skalieren in verschiedenen Produktionen bei uns. Und das ist echter Nutzen, der da wirklich hintersteckt. Und
sehr schön.
Man kann ja das auch, wir haben das als Chat-Funktionalität, das gibt einen Chatbot, der einem hilft, bestimmte Dinge zu entstören, bestimmte Betriebsmittel zu entstören. Und der wurde daraufhin trainiert und das ist dann jetzt auch die nächste Stufe wirklich, ja, dass dieses Ziel, Entstörung von Betriebsmitteln wirklich zu unterstützen. Das heißt, der stellt schon auch die richtigen Fragen, der fordert ja, bestimmte Bezeichnungen ein von Betriebsmitteln oder Benennungen, der will wissen, was ist das Fehlerbild. Und ja, es ist wirklich schon eine nächste Stufe einer gefühlten Intelligenz hier sichtbar. Und ja, das, glaube ich, auch das Feld wird sich massiv weiterentwickeln, ja.
Das heißt, am Ende ist es nicht nur Wissensmanagement, sondern eine Kombination aus einerseits Wissen dann in der richtigen Sprache zielgerichtet bereitzustellen, aber andererseits dann ja auch diese eigentlich schon Fehlerlösekompetenz methodisch auch mitzubringen und dann auch anzuleiten an die Mitarbeiter, der vielleicht auch da von der Qualifizierung noch auf einem anderen Level ist, oder?
Absolut, ja. Das ist ein persönlicher Assistent fast, ja. Die einem hilft, bestimmte Tätigkeiten auszuführen. Und ich kann in einen normalen Dialog treten. Aktuell tippt man das noch in den Computer ein, aber kann auch den nächsten Schritt machen, sagen, ich spreche zu einer Maschine, die versteht das in der richtigen Sprache. Und dann bekomme ich die richtigen Fragen gestellt. Also es ist dann ein echter Dialog. Ja? Also auch die Interaktion mit solchen Systemen wird sich, denke ich, verändern. Und das ist wirklich ein neues Level, ja. Und dann gibt es eben spezifische Assistenten, sage ich mal, oder mittlerweile sagt man auch Agenten, die eine bestimmte Tätigkeit extrem gut können. Dann gibt es andere Agenten, die können was anderes extrem gut. Und wenn ich dann einen Satz von Agentensystemen habe, mit denen ich interagiere als Mensch, dann bekomme ich super Unterstützung und ich kann meine Aufgaben noch viel besser erledigen. Und ich habe die beste Kombination aus menschlicher Kreativität, menschlichen Dingen wie Gefühl, wo müsste ich mal vielleicht schauen, Beschreibung und gleichzeitig maschinelle Unterstützung von Agenten, die eine Tätigkeit extrem gut machen können, wo eine Maschine einfach viel schneller ist, um das richtige Wissen auch zu finden. Also das ist eine fantastische Kombination, wenn man rausfindet, wo ist wirklich der Nutzen hinter diese Kombination Mensch und Maschine.
Okay. Ja, sehr schönes Beispiel, weil es nochmal in eine andere Richtung geht, wirklich mit so einem Large Language Model am Ende den Menschen entsprechend zu unterstützen und anzuleiten. Wenn wir jetzt mal die verschiedenen Use Cases so auf einer Flugebene höher betrachten und uns das so insgesamt anschauen, was der Mehrwert ist von KI im Produktionskontext, wie würden Sie das zusammenfassen? Was kommt da zusammen?
Ja, also ich würde mal sagen, in den Produktionslinien, wir hatten über das Thema Qualitätskontrolle gesprochen. Ich glaube, das kann man jetzt noch besser aufsetzen. Das heißt, ich spare nachher hoffentlich Ausschuss, Fehlerkosten kann ich weiter reduzieren. Man kann mittlerweile auch manuelle Tätigkeiten, händische Tätigkeiten unterstützen mit zum Beispiel diesen Kameras, die ich erwähnt hatte. Auch das gab es bisher noch nicht. Auch das ist ja eine Art von Assistentenfunktionen, die sagen, das sind die Prozessschritte und hier brauche ich diese Prozesszeit. Da bekomme ich also Unterstützung auch in einer Produktionslinie. Dann in der Logistik, sämtliche Logistikprozesse kann ich auch optimieren, indem ich eben funktionale Sicherheit und KI zusammenbringe und damit eben sichere Produktivität ermögliche, Logistikprozesse optimiere. Das ist auch ein wichtiges Feld, glaube ich, was in fast überall Anwendung findet. Und dann haben wir im Dritten, wenn es darum geht, wirklich auch Produktionssysteme zu warten. Ja, die Fehlersuche hatten wir als ein Beispiel. Das ist jetzt im Betrieb. Aber ich kann auch noch weiterdenken und kann sagen, wie werde ich denn zukünftig Produktionslinien entwickeln? Ja, das wird aus meiner Sicht dann irgendwann auch in vielleicht einer ähnlichen Art stattfinden, in einem Dialog mit einem Agenten, der in der Lage ist, Produktionslinien zu entwickeln. Und ich spreche zu einem Agenten, der mir sagt, was willst du denn machen, was brauchst du, was sind Elemente, was sind Produktionsschritte, und damit dann ein virtuelles Bild generiert mit entsprechenden virtuellen Technologien und mir das erstmal auf dem Bildschirm darstellt, wie das aussieht, virtuell, bevor ich auch nur den ersten Schritt gemacht, die erste Bestellung ausgelöst habe für Betriebsmittel. Und also auch hier in der, wie plane ich Produktionslinien, wie entstöre ich Produktionslinien, wie mache ich Service and Maintenance, ich glaube, auch hier wird sich einiges tun in den nächsten Jahren, sodass wir ganz neue Formen wirklich von Planung, Commissioning und auch Maintenance von Produktionslinien sehen werden.
Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. die, was man gefühlt bei all diesen Use Cases ja am Ende sieht, dass es so zwei Komponenten sind. Und das eine ist so das Thema Produktivität. Ich werde effizienter, schneller, habe weniger Ausschuss. Aber das andere ist halt auch dieses Vertrauen, diese Verlässlichkeit oder auch Sicherheit, wie Sie es benannt haben. Ich glaube, das ist super wichtig, dass beides zusammenkommt für die Produktion. Und gleichzeitig hatte ich es aber auch so verstanden, dass das noch so ein bisschen ein Knackpunkt ist bei dem Thema KI. Was würden Sie sagen, wie bringt man da Produktivität und Sicherheit mit KI gut zusammen?
Ja, das bringt es, glaube ich, sehr, sehr gut auf den Punkt. Das ist genau der Knackpunkt, das ist genau die Herausforderung, das ist die Innovation Challenge, würde ich sagen, um da wirklich jetzt Schritt für Schritt zu lernen und zu schauen, wo kann ich ja wirklich das nächste Level erreichen mit KI und funktionaler Sicherheit. Und ja, das ist wirklich frühe Entwicklungsphase, würde ich sagen. Da ist ein großes Thema auch weltweit. Ist das Thema eigentlich für KI und Sicherheit? Auch im Straßenverkehr haben wir genau die gleiche Frage. Also das ist wirklich eine weltweite Innovation Challenge. Nicht nur in der Fabrik, sondern grundsätzlich. Ja, wie kriege ich also KI und Sicherheit, funktionale Sicherheit wirklich gut zusammen? Und weil da so viele Menschen und Ingenieure und Innovatoren dran arbeiten, glaube ich, dass wir da auch Fortschritt sehen werden in den nächsten Jahren.
Okay, super. Ich bin gespannt. Und selbst wenn wir über Chatbot reden, ne, geht es ja immer die Frage, kann ich dem vertrauen? Ne? Das ist ja mit eins der Hauptherausforderungen, wenn wir über so auch generative KI reden, dass das nachher wirklich verlässlich ist. Also es ist definitiv ein spannender Punkt.
Ja, genau, exakt. Wir haben eine Frage an den Chatbot stellt und der mit wir kennen das, mit Rechenaufgaben stellt, dann ist man sich noch nicht so sicher, ob die Antwort wirklich korrekt ist. Stand heute, ja, vielleicht ändert sich das.
Man denkt sich was aus, wenn das nicht weiß.
Bestimmte Dinge validiere ich auch noch, ja, genau. Ja,
ja, macht Sinn. Ja, nachdem wir jetzt über konkrete Use Cases geredet haben, auch so ein bisschen über die Technologien, die dahinter stecken, würde ich mit Ihnen jetzt noch so ein bisschen über die Frage reden, was braucht es, um auch das alles erfolgreich zu machen. Ja, Sie haben jetzt schon gesagt, da sind viele Forscher, viele Entwickler arbeiten dran, um es erfolgreich zu machen. Aber am Ende hat auch haben die produzierenden Unternehmen ja auch einen Beitrag. Was braucht es da auf Seite der produzierenden Unternehmen, um AI in der Produktion erfolgreich zu machen? Was würden Sie sagen?
Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist zu erkennen, dass AI, KI eine Technologie ist oder eine Kombination von Technologien, die hier ist, um zu bleiben. Und man muss sich als Firma, egal ob Startup, Mittelständler oder Großkonzern, damit auseinandersetzen. Und ich glaube, insbesondere muss das anfangen in der Geschäftsführung. Ja, man muss ein Gefühl bekommen, was kann KI und was kann sie nicht. Und dann gibt es, das ist Faktor 1, würde ich sagen. Faktor 2 ist, dann geht es natürlich darum, wir hatten die Kompetenz, mit solchen Themen zu arbeiten. Ja. Und ich finde das klasse, wenn man schaut, wer so in einem Unternehmen, ich kann jetzt nur konkret natürlich für Physik sprechen, wer Lust hat, solche Themen zu bearbeiten und wer auch Wissen, Kompetenz, Erfahrung hat mit KI. Das ist Wahnsinn. Und wenn man diesen Menschen Raum gibt, bestimmte Dinge, bestimmte Themen, bestimmte Ideen, die ja zur Geschäftsstrategie passen oder zu Optimierung von eigenen Produktionssystemen passen, wenn man denen den Raum gibt, ja, die Dinge auszuprobieren und zu experimentieren, Schritt für Schritt zu lernen, ich glaube, da wird was sehr, sehr Gutes draus. Das heißt, das ist eine unternehmerische Entscheidung da und eine technologische Entscheidung, da wirklich reinzugehen, sich darauf einzulassen und aus meiner Sicht die einzige Chance, das wirklich rauszufinden ist, selbst auszuprobieren. Mhm. Was passt zur Geschäftsstrategie, was passt zum eigenen Unternehmen und wo sind auch die Grenzen und wo sind die Chancen. Ja. Also ich würde sagen, Chancen versuchen zu heben und Risiken mitigieren, das wäre der dritte Faktor.
Wie sieht es aus mit dem Thema Qualifizierung? Also was ich ja in Deutschland zumindest auch kritisch sehe, ist die Frage, haben wir überhaupt das Know-how zum Thema Industrial AI bei uns in den Unternehmen? Was Sie jetzt gerade gesagt haben, klang so ein bisschen so, naja, wir müssen einfach nur gucken, da gibt es schon ganz viel Know-how. Ist dem wirklich so oder ist das auch ein großes Thema, wirklich Qualifizierung von Fachkräften?
Also wir hatten neulich, hatte ein Bachelorstudent, der bei uns eine Bachelorarbeit gemacht hat, hat mit KI einen Business Management Use Case gelöst für einen Produktionsbereich bei uns. Ja, Also da kommt jemand von der Uni, der kann das. Und das ist, insofern mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Wenn es darum geht, also und die Kunst ist ja die Anwendung mit der Technologie zusammenzubringen. Und das ist der Bereich, über den ich im Wesentlichen spreche. Und es gibt auch einige erfahrene Entwickler, die das schon lange machen. Es gibt Menschen, die aus der Anwendung kommen und Lust haben, das auszuprobieren. Die brauchen vielleicht nur ein bisschen Technologieunterstützung oder einfach gewisse Empfehlungen, welche Modelle soll man denn nehmen und welche APIs soll ich denn nehmen für die Modelle. Also das ist, da gibt es Menschen, die das können und auch wollen. Das ist die beruhigende Seite, denke ich. Und da sind wir in Europa, in Deutschland sehr gut aufgestellt. Die Ausbildung ist stark und KI ist mittlerweile im Lehrplan von, ich würde mal sagen, vielen, vielen Fächern an der Uni. Mhm. Wenn es darum geht um Qualifizierung, dann ist es wichtig, wirklich auch natürlich die Grundlagen zu vermitteln, aber immer auch aus einer Anwendungssicht. Natürlich braucht man auch Experten, die ganz, ganz tief gehen können und sagen, welches LLM ist denn jetzt das Richtige? Aber davon brauche ich ja eigentlich gar nicht so viele, sondern mittlerweile kann ich LLM-Services einkaufen, die gibt es auf dem Markt und die kann man nutzen. Dann muss ich mir nur überlegen, was ist meine Präferenz? Muss ich regional Besonderheiten beachten oder möchte ich Modelle haben, die was besonders sehr gut können? Also da braucht man schon einige Experten, die das bewerten können, aber das heißt, man braucht nicht Experten, die in der ganzen Tiefe in wirklich alles und immer diskutieren und entwickeln müssen. Das braucht man nicht. Wichtig ist die Anwendung mit der Technologie wirklich zusammenzubringen. Und ich glaube, das geht wirklich darum, hier mutig nach vorne zu gehen. Die Überqualifikation mache ich mir keine Sorgen.
Das ist auch gut. Zum Abschluss möchte ich mit Ihnen noch ein bisschen nach vorne schauen. Wenn wir jetzt über Industrial AI reden, was können wir da in Zukunft erwarten mit Blick auf die Fabrik der Zukunft?
Ja, die Felder, die wir eben angesprochen hatten, die sind auch relevant für die Zukunft. Ich glaube, dass sich sehr, sehr viel tun wird, auch beim Thema Roboter allgemein. Aktuell ist humanoide Robotik in aller Munde, wird viel Geld auch investiert. Ja, auch da sieht man neue Ansätze. Spannende Frage, was wird sich da durchsetzen? Werden wir humanoide Roboter sehen oder werden wir eine Kombination sehen aus einem autonomen Fahrzeug mit Händen dran oder so, weil es einfach besser geeignet ist für die Produktion? Das wird sich zeigen. Und ich denke, wirklich das Feld der Weiterentwicklung der Robotik mit KI, das Trainieren von Robotern wird deutlich einfacher werden. Ich kann einem Roboter was vormachen, er macht es nach, ohne kompliziert in eine Programmierung einsteigen zu müssen. Es gibt Firmen, die bieten Pfadplanung an, selbstoptimierte Pfadplanung für Roboterzellen. Also das KI hilft, das einfacher zu machen, hilft, das performanter zu machen und hilft da auch Produktivität rauszuholen. Also das ist auch ein Feld, was super, super viel Dynamik zeigt aktuell und viele Firmen da auch mitspielen.
Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiter nach vorne schauen, ist AGI ein Thema, also allgemeine künstliche Intelligenz. Das finde ich auch sehr spannend, weil ich weiß, dass das jetzt noch nicht so greifbar ist, aber gefühlt ja auch ein Potenzial hat, wirklich die Fabrik von übermorgen auf den Kopf zu stellen. Wie sehen Sie das?
Ja, also ein Agent, der alles kann, ähnlich gut wie ein Mensch. Ich glaube, mit den aktuellen Ansätzen schaffen wir das nicht. Mit dem LLM-Ansätzen oder Large Language Modeln oder Transformer-Architekturen wird das nicht passieren. Ich glaube nach wie vor, dass in nächster Zeit wirklich die spezifischen KI-Use-Cases, spezifische Modelle relevant sein werden. Und die reichen auch meistens aus. Ja. Warum brauche ich KI für einen spezifischen Produktionstask? Ja, da bin ich noch nicht so sicher, wo sich das hin entwickelt. Ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt.
Okay, also
aber man weiß nie, was so passiert. Ja, wir haben gesehen, dass die Dynamik sehr, sehr hoch ist. Aber Stand heute, glaube ich, geht es erstmal darum, den Fokus zu halten auf wirklich den Ansätzen, die wir haben. Die bringen so viel Potenzial. Und wenn wir das jetzt Schritt für Schritt heben und rausfinden, wo ist wirklich der Nutzen in einer Produktion, in einer Logistikanlage, dann glaube ich, ist das erstmal viel zu tun und bringt ganz viel Innovationspotenzial und ganz viel Wert.
Super. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich glaube, das, was Sie zum Schluss gesagt haben, ist absolut richtig. Alleine jetzt die drei Use Cases, die wir heute ein bisschen genauer betrachtet haben, zeigen ja schon, wie groß das Potenzial ist und wie wenig davon auch schon gehoben wird in den Fabriken von heute und das, obwohl es technisch möglich und umsetzbar ist. Vielen Dank für den Einblick und auch den Ausblick am Ende.
Sehr gerne.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.